Die Kirchen hierzulande haben eine etwas andere Zeitrechnung als unsere geläufige kalendarische Jahreszählung. Ihr Kirchenjahr beginnt bereits mit dem ersten Adventssonntag, während ein Jahr unserer Zeitrechnung, immerhin gezählt nach Christi Geburt, erst am 31. Dezember endet. Professor Dr. Peter Zimmerling, Sie lehren seit über 10 Jahren praktische Theologie an der Universität in Leipzig. Warum scheren die Kirchen hier aus?
Das hat historische Gründe. Zunächst einmal, dass das Kirchenjahr im Lauf einer längeren Entwicklung entstanden ist. Es geht zurück auf das jüdische Tempeljahr in Jerusalem, wo entsprechende Erntefeste gefeiert wurden. Also das heißt, es ist eigentlich einerseits aus der agrarischen Gesellschaft herausgewachsen und wurde dann verknüpft mit entsprechenden Ereignissen der Glaubensgeschichte Israels. Und im Neuen Testament und der alten Kirche wurde dies dann verchristlicht, dass auf der Grundlage des jüdischen Festjahres das Kirchenjahr entstanden ist mit den großen Christusfesten.
Und dass Weihnachten ausgerechnet am 25. Dezember gefeiert wird, hat aber nicht einen jüdischen Ursprung, sondern einen römischen.
Das hat dann einen heidnischen Ursprung sogar und stammt aus dem Westen des Römischen Reiches. Man hat in Rom das Fest der unbesiegbaren Sonne gefeiert und genau auf dieses Datum, also kürzester Tag, längste Nacht, fast genau, hat dann die alte Kirche das Weihnachtsfest gelegt.
Man mag es kaum glauben, aber früher war die Adventszeit vor dem Weihnachtsfest auch eine Fastenzeit, so wie die Passionszeit vor Ostern. Heute geht es eher um Konsum und um entsprechende Koch- und Backrezepte, wenn man die Zeitungen sich anschaut. Dennoch versuchen die Kirchen der Adventszeit wieder zu ihrer ursprünglichen Bedeutung zu verhelfen. Beispielsweise prägte die streitbare Theologin Margot Käßmann schon vor Jahren die Kampagne Advent ist im Dezember, also Weihnachtsgebäck und andere Waren, die mit dem Fest zusammenhängen, sollten nicht bereits nach den Sommerferien in den Supermärkten verkauft werden. Oder die norddeutsche Initiative Der andere Advent bringt jährlich einen Kalender heraus, der jedem Tag ein besonderes Thema geben soll. Dennoch ist das Weihnachtsgeschäft für die Bilanzen des Einzelhandels sehr wichtig. Also zwei konträre Bewegungen, die hier nicht mehr zusammenfinden?
Also im Bewusstsein auch der Kirchenmitglieder, meine ich, ist die Adventszeit heute so eine Art Vorweihnachtszeit. Bei mir zu Hause war es so, man hat die nicht so guten Weihnachtsplätzchen bereits in der Adventszeit gegessen und die wirklich guten hat man für den Heiligen Abend und die folgenden Festtage aufbewahrt. Das war so ein Kompromiss. Die Kirchen versuchen ja heute auf ihre Weise im Grunde genommen auch so einen Kompromiss, stärker das Moment des zur Besinnung Kommens, der Ruhe in die Adventszeit hineinzubringen. Deswegen auch dieser große Zulauf, soweit ich das beurteilen kann, den Adventsandachten haben. Auch übrigens erstaunlicherweise an den Adventssamstagen sind Menschen, die Geschenke besorgen oder vielleicht auf den Weihnachtsmärkten sind, bereit für eine Dreiviertelstunde in die Thomaskirche, jetzt in Leipzig oder in Nikolaikirche zu kommen, um sich bei guter Musik und Chorgesang eine Weile zu besinnen.
Professor Dr. Zimmerling, die kirchlichen, aber auch andere religiöse Feste oder Traditionen wie das jüdische Lichterfest oder der Fastenmonat Ramadan im Islam geben ja den Gläubigen auch einen Rhythmus vor, auch wie das Angebot während der Adventszeit beispielsweise in einer Kirche Stille zu suchen. Einerseits sind auch diese Traditionen einem Wandel unterzogen, andererseits interessieren sich immer weniger Menschen für Religion. Liegt das auch daran, dass, bleiben wir mal bei den christlichen Kirchen, diese ihre Botschaft vielen Zeitgenossen nicht mehr plausibel erklären können?
Also auf jeden Fall lässt sich ja beobachten, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die innere Botschaft des Advents und der Weihnachtszeit kaum vermittelbar ist. Obwohl ich glaube, dass tatsächlich doch viele Menschen gerade in einem irgendwie von Konsum und Wohlstand geprägten Land, wie es die Bundesrepublik ist, eine Sehnsucht haben, die Dorothee Sölle so ausgedrückt hat, es muss doch mehr als alles geben. Also die Kaufhäuser sind voll, die Schaufenster sind voll und ich erlebe das auch so bei Gesprächen mit Kirchen, Fremden. Leipzig hat 84% Bevölkerungsanteil, der zu keiner der beiden großen Kirchen gehört. Und ich erlebe einfach an der Universität, aber auch sonst bei Begegnungen, dass hier durchaus eine Offenheit besteht, nach diesem mehr als alles zu fragen.
Die Zahl haben Sie schon genannt. 84% der Einwohner Leipzigs gehören keiner Kirche an, sind also, wie ein Fachwort lautet, religiös unmusikalisch oder zumindest religiös indifferent, so nennt man das. Berücksichtigen Sie das, wenn Sie in Leipzig als Universitätsprediger auf der Kanzel stehen oder sonst mal als Pfarrer predigen?
Im Moment predige ich tatsächlich in der Nikolaikirche. Da ist immer 11.15 Uhr im Anschluss an den Gemeindegottesdienst, der Universitätsgottesdienst. Und da haben wir tatsächlich sehr viele Touristen. Und ich merke auch immer wieder Menschen, die dem, was wir da tun, als Christen in einem Gottesdienst sehr fernstehen. Die bedanken sich zum Beispiel beim Abendmahlsempfang bei mir. Also die sagen nicht Amen, sondern sie sagen Danke. Und manchen muss ich auch ein bisschen helfen, was sie mit der Oblate tun sollen. Also das heißt, ich habe schon speziell immer auch diese Hörerinnen und Hörer vor Augen bei meiner Predigt und versuche, mich ein bisschen auf das einzustellen, was Jürgen Habermas, ja, von dem wahrscheinlich dieser Begriff religiös unmusikalisch stammt, der hat ihn ja auch auf sich selbst angewandt, sowohl den Christen wie den Säkularen aufgetragen hat. Er sagt ja, die Christen müssten lernen, das, was ihnen wichtig ist, also die Dinge des Glaubens, in eine Sprache zu übersetzen, dass auch Menschen, die damit gar nichts anfangen können, eine gewisse Plausibilität damit verbinden oder wenigstens anfangen. Aber er sagt ja auch umgekehrt, säkulare Menschen unseres Landes müssten bereit sein, so eine Art Vertrauensvorschuss zu geben, den Christen, sage ich mal, so jedenfalls Habermas, dass vielleicht etwas dran sein könnte an dem, was Christen glauben.
Aber heute ist ja die Fragestellung meistens eine andere. Was habe ich davon, wenn ich glaube oder wenn ich der Kirche angehöre, außer dass ich vielleicht christlich getauft werde, getraut werde, vorher noch die Konfirmation und irgendwann auch kirchlich beerdigt werde?
Das ist natürlich eine berechtigte Frage von Menschen. Was bringt mir der Glaube? Ich bin stark durch Martin Luthers Theologie geprägt und da ist mir aufgefallen, dass wahrscheinlich ein Grund für die Durchsetzungskraft der Reformation auch darin bestand, dass die Reformatoren sich gar nicht gescheut haben, nach dem zu fragen, was nützt der Glaube, was nützt das Evangelium? Und der Heidelberger Katechismus, der antwortet ja da ziemlich eindeutig drauf und sagt, dass Christus der einzige Trost im Leben und im Sterben ist. Also kein geringerer als Dietrich Bonhoeffer hat sich auf den Weg der Nachfolge begeben, weil er schon als Kind offensichtlich einen schönen Tod sterben wollte. Also es gibt durchaus auch Angebote, die der christliche Glaube einem Menschen macht. Da brauchen wir uns, glaube ich, als Theologen, Christen nicht zu verstecken, würde ich mal sagen.
Und trotzdem gehen die Zahlen ja nach unten, laut Statistik.
Ja, das ist eine Feststellung, die einen auch irgendwie betroffen macht. Ich versuche als Theologe, als Christ, da auch irgendwie Antworten drauf zu finden. Eine Antwort ist mir gekommen, das liegt jetzt also sicher an uns als Kirche, dass wir offensichtlich keine rechte religiöse Sprachfähigkeit für säkulare Menschen entwickelt haben und vielleicht zu lange uns darauf verlassen haben, dass die traditionellen Formeln irgendwie schon weiterhelfen. Aber ich muss sagen, es gibt sicher auch noch einen anderen Grund. Es ist ja in einer Gesellschaft, wo man sich sozusagen ein eigenes Universum durch Geld erschaffen kann, ist ja dann auch so, dass man nicht unbedingt wenigstens auf der Oberfläche Sehnsucht hat nach der Welt des Glaubens.
Das heißt, den Menschen geht es dann eigentlich zu gut und es müsste ihnen schlecht gehen, dann glauben sie wieder mehr.
Also von der Empirie ist das so. Aber natürlich würde ich das nie wünschen wollen. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass Leiterfahrungen Menschen irgendwie aufstören und noch einmal tiefere Fragen in ihrem Leben stellen. Und das können natürlich nur Menschen auch von sich aus sagen, sonst wird es irgendwie zynisch, dass ihnen bestimmte Leiterfahrungen ganz neue Dimensionen erschlossen haben, die sie auch nicht wieder vermissen wollten.
Geboren wurden Sie, Peter Zimmerling, 1958 in Nida, einer Kleinstadt im Wetteraukreis zwischen Gießen und Frankfurt am Main, mit 18 Stadtteilen heute. Nida hat auch ein Gymnasium. Zu Ihrer Zeit war der Religionsunterricht offenbar so erfolgreich, dass Sie sich entschieden, Theologie zu studieren. Also der Rallye-Unterricht doch als Kaderschmiede, zumal 4 weitere aus Ihrer Klasse ebenfalls dann Theologie studiert haben.
Es waren sogar 5. Ja, würde ich sagen. Allerdings, diese Religionslehrerin, die hatte irgendwie eine Begabung, Dinge des Glaubens in einer jugendgemäßen Alltagssprache zu formulieren und hat auch den Mut gehabt, in gewisser Weise ihre eigenen Glaubenserfahrungen uns zur Verfügung zu stellen. Also wir haben da heftig auch darüber diskutiert, aber sie hat ein Stück Existenzmitteilung betrieben, unaufdringlich, etwas unkonventionell. Sie war Berlinerin und in einer Kleinstadt hat das schon noch eine gewisse Ausstrahlung gehabt und das hat uns mitfasziniert. Also es kamen da verschiedene Komponenten zusammen, aber natürlich, ich würde sagen, wird auch durch empirische Untersuchungen ja abgedeckt, dass der Religionsunterricht mittlerweile den größten Zubringerdienst fürs Theologiestudium leistet.
Andererseits ist er gerade in der Diskussion nicht nur wegen dieser Funktion, sondern auch, dass er eher ein werteorientierter Unterricht sein soll, denn ein Religionsunterricht, dass die Kirchen, egal ob katholisch oder evangelisch, ihre Glaubenslehre verbreiten. Wie stehen Sie dazu, den Religionsunterricht abzuschaffen und zu sagen, wir machen einen Ethikunterricht für alle und dann kann sich jeder selber hinterher raussuchen, was er glauben oder nicht glauben möchte?
Es gibt ja diese Versuche, etwa in Zürich oder in anderen Kantonen in der Schweiz. Also von meiner eigenen Erfahrung her bin ich da skeptisch. Ich meine auch, dass vielleicht eine falsche Alternative aufgerissen wird. Es war ja nicht so, dass unsere gesamte Klasse jetzt durch diesen Religionsunterricht Pfarrer und Pfarrerinnen wurden. Also es gab immer einen Teil der Klasse, die einfach interessiert waren an Diskussionen über tiefergehende Fragestellungen.
Existenzielle Fragestellungen.
Genau. Und es gehörte zu dem Religionsunterricht, den ich da erlebt habe, damals natürlich auch eine Einführung in andere Religionen. Und es gehörte dazu auch ja die Diskussion über Werte. Ich erinnere mich noch, also wie es mit der Todesstrafe zu halten ist. Das Superadditum, finde ich, also das Zusätzliche, was den Religionsunterricht ausmacht, gegenüber so einem neutraleren Ethikunterricht, meine ich, ist doch diese gelebte Religiosität, dieses biografische Lernen, das möglich ist. Es muss natürlich von Seiten der Lehrperson in einer zurückhaltenden Weise praktiziert werden. Also es darf nicht irgendwie übergriffig werden und ideologisch, aber also ich würde sagen, von der Ausbildung auch her an theologischen Fakultäten, da bin ich auch mit zuständig für die Ausbildung von zukünftigen Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Wir versuchen schon durchaus auch uns diesen Luxus zu leisten, ja die kritischen Infragestellungen des christlichen Glaubens zu diskutieren an der Universität und zu vermitteln.
Sie selbst haben das höchstwahrscheinlich erfahren ab 1978 in Tübingen und Erlangen. Da haben Sie nämlich Theologie studiert und für protestantische Expertenohren sind das durchaus 2 klangvolle, anerkannte Studienorte. Welches Thema hat Sie damals besonders interessiert oder vielleicht sogar herausgefordert?
Also das waren eigentlich 2 Personen. Und ich bin ihnen bis heute treu geblieben. Das war einmal Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Diese Sammlung von Gefängnisbriefen ist ja heute ein religiöser Klassiker in alle Weltsprachen übersetzt. Das war überhaupt mein erstes theologisches Buch im eigentlichen Sinne. Habe ich parallel zum Hebräischunterricht gelesen. Und mich hat damals fasziniert an diesem Buch die Unkonventionalität der Gedanken, die Bonhoeffer hier äußert, sind ja bis heute Gedanken, die auf der ganzen Welt Menschen beschäftigen.
Das geht ja sogar bis zu einer Religion ohne Gott.
Natürlich. Also, dass er eben auch schonungslos im Grunde genommen ja eine Bestandsaufnahme des modernen Christentums als Voraussetzung für eine Erneuerung da postuliert. Also das wäre die eine Seite. Und die andere Seite, dass mich einfach beeindruckt hat, dass ein Mensch, der damit rechnen muss, eigentlich täglich oder jedenfalls mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Leben zu verlieren, dass der mit einer derart wachen menschlichen Aufmerksamkeit seine Mitgefangenen und sogar die Wärter vor Augen hat. Und er hat ja im Grunde genommen die Wärter da psychisch kaptiviert. Also die haben ihn ja unterstützt sogar, hätten ihm ja geholfen, auch fliehen zu können. Und der andere ist der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der Erfinder der Losungen, des Herrnhuter Losungsbuches, dem ich ja jetzt hier in Sachsen näher gerückt bin. Auch der hat mich auf seine Weise fasziniert, weil im 18. Jahrhundert hat er eigentlich was Ähnliches getan, was Dietrich Bonhoeffer versucht hat, dem Christentum das Tor in die Zukunft wieder zu eröffnen.
Nach Ihrer Ausbildung zum Pfarrer in der als fortschrittlich geltenden evangelischen Kirche Hessen-Nassau waren Sie bis 1993 fast 5 Jahre lang Pfarrer bei der Offensive Junger Christen. Der Name steht zwar für eine evangelische Kommunität auf Schloss Reichenberg im Odenwald, wirkt aber auf mich andererseits so, als finden dort all diejenigen zusammen, die im Glauben alles richtig machen und dann auch noch andere überzeugen wollen. Was war denn dort Ihre Aufgabe?
Also ich bin eigentlich hingekommen, weil es mir gesundheitlich nicht besonders gut ging. Ich hatte von Jürgen Moltmann eine Dissertation angeboten bekommen über Zinzendorfs Trinitätslehre und habe gleichzeitig versucht, da die Jugendarbeit neu aufzubauen in meiner Vikariatsgemeinde. Und das war etwas viel. Und da bin ich dann dort in der Kommunität gelandet, die damals noch ihren Hauptsitz in Bensheim eben an der Bergstraße hatte, wo ich Vikar war. Und da bin ich dort gewesen auf diesem Schloss, der Tagungsstätte der Gemeinschaft, um meine Dissertation in Ruhe schreiben zu können. Und ich bin eigentlich dann hängen geblieben, nachdem ich das gemacht hatte, weil mich die Arbeit fasziniert hat, insofern, dass das eine Gemeinschaft war, eine Kommunität war mit weltweiten Verbindungen. Also vor allem nach Lateinamerika, nach Südafrika, das war ja vor dem Ende der Apartheid noch, und auch nach Asien, auf die Philippinen und nach Indien. Das war mir neu irgendwie so. Also diese ökumenische Weite einer Ansammlung von Christen, die da zum Anfassen sozusagen war. Wir sammelten auch für diese Initiativen, die wir unterstützten, finanziell, geistig, vor Weihnachten immer, und von daher gesehen war ich einfach fasziniert und habe mich darauf eingelassen, da zu bleiben. Und meine Kirche hat mich dann mit einer halben Stelle sogar dann da entsandt.
Warum dieser strenge Name, Offensive Junger Christen?
Das hängt mit dem Gründungsdatum zusammen. 1968 ist die Offensive während der Studentenunruhen entstanden. Unter dem Motto übrigens, alle reden von Revolution, wir als Christen auch. Und bei diesen ersten Schüler- und Studentenkonferenzen, die die werdende Offensive junger Christen veranstaltet hat, übrigens auf dem Gelände einer anderen Kommunität, der ältesten in Deutschland, der evangelischen Marienschwesternschaft in Darmstadt-Eberstadt, da ist dann dieser Name ja in dieser doch recht revolutionären Stimmungslage der damaligen Zeit geboren worden.
Kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich dem Thema Ihrer Forschungsarbeit. 1999 haben Sie Professor Dr. Peter Zimmerling habilitiert und das mit einem Thema, das noch heute bei vielen innerhalb wie außerhalb der Kirchen für Verwunderung oder gar Verwirrung sorgt. Der genaue Titel Ihrer Arbeit lautete: Die charismatischen Bewegungen der Gegenwart im deutschsprachigen Raum, Darstellung und Kritik unter besonderer Berücksichtigung pneumatologischer und ekklesiologischer Aspekte. Wie erklären Sie, dass Menschen, denen charismatisch orientierte Christen eher als fromme Sonderlinge suspekt sind oder sogar diese schnell als Fundamentalisten abstempeln?
Also ich würde mal sagen, charismatische oder pfingstlich geprägte Christen, das sind Christen, die stark in ihrem Glauben auf den Heiligen Geist ausgerichtet sind. Also wie die alten Pietisten im 17. Jahrhundert den Herrn Jesus als Adressat ihrer Gebete verstanden haben, so Pfingstler, Charismatiker häufig den Heiligen Geist. Von ihm erwarten sie sich ja Vollmacht, Kraft, Inspiration für ihr alltägliches Leben und natürlich auch für ihr Glaubensleben. Und meine Intention war, ich habe dieses Thema übrigens von meinem Lehrer gestellt bekommen.
Wer war das?
Das war Michael Welker, langjähriger Professor in Heidelberg, der durch seine vielen Amerika-Aufenthalte mit pfingstlich-charismatischen Theologen in Kontakt gekommen war. Also ich versuche sozusagen ohne Zorn und Eifer mal zu gucken, gibt es Impulse in diesen Bewegungen, die vielleicht auch innerkirchlich, innertheologisch ja etwas bringen könnten.
Und haben Sie was gefunden? Was haben Sie gefunden, muss man ja fragen.
Also eines zum Beispiel, dass in den praktisch-theologischen Handlungsfeldern, also Seelsorge, Gottesdienst, dass da durch charismatische Bewegungen was zu lernen ist. Also beispielsweise im Gottesdienst hat sich ja diese Lobpreis- und Anbetungskultur längst weit über die engere charismatisch-pfingstliche Szene hinaus etabliert. Es gibt ja heute eigentlich keinen Jugendgottesdienst mehr, in dem nicht solche Anbetungslieder gesungen werden.
Worship nennt sich das dann.
Genau, wo also Gott um seine Selbstwillen angebetet werden soll. Und bei der Seelsorge würde ich sagen, dass die leibliche Dimension von Charismatikern betont wird, also dass durchaus ein Gebet um Heilung möglich ist. Und das habe ich also so auch für die lutherische Kirche gelernt, dass Menschen heute, wenn sie einen Zugang zum Glauben finden wollen, dass sie dann am ehesten auch angesprochen werden, ja, über Sinnlichkeit und Emotionalität. Diese beiden Dimensionen stehen im pfingstlich-charismatischen Christentum mir manchmal zu stark im Vordergrund. Aber ein bisschen, sage ich jetzt mal, landeskirchlich und theologisch zivilisiert sind sie, glaube ich, sehr nützlich und decken auch irgendwie ein Defizit im landeskirchlichen Christsein auf.
Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen. Gerade das landeskirchliche Christsein ist ja auch von einer gewissen Nüchternheit geprägt. Das ist ja das, was die Katholiken den Protestanten vorwerfen. Ihr habt keine Messe, keine Farben, kein Weihrauch, sondern ein nüchterner Gottesdienst mit vielleicht einem Bachchoral oder Bachmotette mal zwischendurch zu festlichen Anlässen. Aber wenn wir nochmal auf die Charismatiker zurückkommen, die so enthusiastisch glauben, die Lieder singen, fast schon wie ein Mantra, auch Strophen wiederholen. Wenn ich das richtig beobachte, ist es aber auch eine sehr einfache Frömmigkeit, fast auch sowas wie ein mechanistischer Glaube. Ich bete und Gott wird dann das schon geben, worum ich bitte, beziehungsweise auch mit dem Verstand muss ich es nicht so genau nehmen. Es reicht, wenn ich die tollen Lieder singe.
Also ich würde Ihnen insofern zustimmen, es droht so ein gewisser Triumphalismus in charismatischen Bewegungen und auch eine gewisse Schablonisierung von Glaubenserfahrungen. Und die habe ich also auch in diesem Buch, das unter jetzt einem kürzeren Titel in der vierten Auflage erscheint, die charismatischen Bewegungen heißt es jetzt nur noch, da habe ich das auch versucht, ein bisschen nachzuweisen. Und dennoch würde ich sagen, wir neigen doch in landeskirchlichen Christsein, auch in der universitären Theologie, schnell dazu, die biblischen Texte etwa von unserer doch beschränkten landeskirchlichen Erfahrungsebene herzulesen. Wenn man sich mal in Lateinamerika aufgehalten hat oder auch in Afrika, da sieht die Sache schon sehr anders aus. Auch in den lutherischen Kirchen, da rechnet man auch mit wunderhaften Erfahrungen der Nähe Gottes. Nur darf man sie weder schablonisieren, noch darf man meinen, dass Wunder in Serie gehen würden. In dem Moment, wo ein Wunder in Serie geht, ist es kein Wunder mehr. Und das ist tatsächlich eine Gefahr dieses enthusiastischeren Christentums, wie es viele charismatisch-pfingstliche Gruppierungen vertreten.
SWR 2 Zeitgenosse, heute Peter Zimmerling. Sie lehren praktische Theologie an der Universität in Leipzig. Sie sind ja jemand, das kommt aus dem Gespräch jetzt schon ein Stück heraus, der für mehr Lebendigkeit in der Kirche plädiert und zugleich für einen alltagsverträglichen Glauben. Nicht nur, weil Sie über die Charismatiker geforscht haben, sondern auch, weil Sie in die Mystik eingetaucht sind. Also eine Bewegung, die es schon in der frühen Christenheit schon gegeben hat, dann im Mittelalter hinter Meister Eckhart, Hildegard von Bingen. Und Sie sagen sogar, es gibt heute Mystik. Was zeichnet denn einen Mystiker aus?
Mystik ist ja so ein Containerbegriff, wo unterschiedlichste Vorstellungen reingepackt werden. Meine vorläufige Definition ist, Mystik ist eine Intensivstufe der Spiritualität oder eine Intensivstufe von Frömmigkeit. Es gehört zur Mystik entweder die Sehnsucht nach oder die Erfahrung von oder auch die Reflexion über eine besonders intensive Gotteserfahrung. Also die alten Mystiker sprachen von der Unio Mystica, also von einer Einheitserfahrung des Menschen mit Gott. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich alle Mystiker und Mystikerinnen, die eben etwas Schriftliches hinterlassen haben, nur um die kann es sich ja jetzt handeln, dass sie durch solche Erfahrungen aufgestört worden sind aus dem traditionellen Glauben, aus dem traditionellen Leben auch häufig. Also diese mystische Glaubenserfahrungen haben sie gestört und haben sie, indem sie sich haben stören lassen durch diese Erfahrungen, dann wieder zu neuen Erkenntnissen über Gott, aber eben nicht nur über Gott, sondern auch über den Menschen geführt. Und das ist vielleicht heute das besonders Interessante, dass ja die Renaissance der Mystik vor über 100 Jahren begonnen hat und eigentlich nicht im Raum der Theologie, sondern im Raum der Philosophie, auch der Naturwissenschaften, der Literaturwissenschaft.
Man hat was zur Ratio dazugesucht.
Natürlich, dass lange die Ratio überbetont worden ist und dass jetzt durch die Unschärferelation oder die Relativitätstheorie von Heisenberg beispielsweise und Einstein jetzt plötzlich dieses ganz streng rationalistische, kausalmechanistische Denken aufgebrochen worden ist. Das hat auch die Chance geboten, nach der Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit wieder zu fragen.
Soweit es einen Menschen heute wirklich interessiert.
Ich sehe das ja, glaube ich, ganz positiv. Wenn man lang genug mit einem Menschen spricht, jedenfalls ist es mir bisher fast immer so gegangen, dann ist das durchaus auch bei Atheisten feststellbar, dass sie eine irgendwie geartete Sehnsucht haben, ja, nach einer Sinnerfüllung, nach dem, was sie erleben, ja, eine Ordnung verleiht. Ich will damit die Religion nicht darauf reduzieren, ja, dass sie Sinnstiftungsinstanz ist. Aber ich glaube, dass doch für viele Menschen das auch einen Zugang bietet zu religiösen Fragen.
Sie haben ja ein bisschen aufhorchen lassen als evangelischer Theologe, der in Leipzig an der Universität lehrt, Professor Dr. Peter Zimmerling. Sie haben über die Beichte nicht nur geforscht, sondern gesagt, wir Protestanten sollten die Beichte wieder mehr ernst nehmen, wobei doch gerade die Katholiken die Beichte satt haben, weil sie sich oft mit Schaudern daran erinnern, wie sie sich von Priestern allzu gegängelt fühlten, weil sie beispielsweise vor dem Erteilen der Absolution zu viele Details berichten sollten. Was heißt denn Beichte aus evangelischer Perspektive heute?
Beichte ist ja eine Kulturerscheinung und ein Kulturgewinn Europas. Also es ist zwar in Ägypten, in der Wüste da entstanden im 4. Jahrhundert, die Beichte in unserem Sinn, aber dass ich gezwungen werde, durch die Beichte mich mit mir selber zu beschäftigen. Und mit meinem Tun, das ist ja etwas eminent Kulturförderndes und Identitätsstiftendes, also beides. Und mein Ansatzpunkt ist eigentlich zu versuchen, die traditionelle Beichte auf diesem Wege gewissermaßen durch die Hintertür wieder zu gewinnen, dass sie nicht mehr länger als kleinmachende und entmündigende Erfahrung verstanden wird, so sicher bei vielen Katholiken und in der Theorie auch, denke ich, bei vielen Evangelischen, aber dass sie das gar nicht ist, sondern indem ich zu meiner Schuld stehe, indem ich zu meinem Versagen stehe und ich gehe davon aus, dass es keinen Menschen gibt, der nicht immer wieder versagt und schuldig wird. Also indem ich dazu stehen kann, in der Beichte vor Gott, natürlich im Angesicht eines Zeugen, eines Menschlichen, da wird mir meine Verantwortlichkeit gewissermaßen zurückgegeben. Und indem ich die Vergebung zugesprochen bekomme, immer ja von Gott her, natürlich durch einen Zeugen, kann ich also frei und entlastet weiterleben. Und das empfinde ich persönlich als eine beglückende Erfahrung. Aber ich meine, dass man das auch plausibel machen kann. Also Odo Marquardt sagt ja, der Philosoph sagt ja, wir würden alle darunter leiden in Deutschland, dass wir unter einer Überdosis Tribunalisierung leben müssten. Und dieses Stichwort hat mir irgendwie eingeleuchtet. Er bedauert auf seine Weise, dass dieses Angebot der voraussetzungslosen Vergebung, wie es ja in der evangelischen Beichte vermittelt wird, dass das sozusagen im Laufe der Geschichte des modernen Europa verloren gegangen ist.
Aber wenn ich Ihre Gedanken aufnehme, wir haben ja gerade das Reformationsjubiläumsjahr bis zum 31. Oktober 2017. Luther, von dem Sie ja auch geprägt sind, Martin Luther hat einen gnädigen Gott gefunden in der Bibel. Wenn der Gott gnädig ist, wozu brauche ich dann die Beichte?
Luther war der Meinung, dass genau diese Tatsache geradezu nach der Beichte schreit, weil es nämlich Erfahrungsmöglichkeiten für diesen gnädigen Gott geben muss. Und wenn diese Erfahrungsmöglichkeiten nur im Kopf existieren, dann besteht einerseits ja immer der Verdacht, bilde ich mir das ein? Aber andererseits sind viele Menschen ja gar nicht allein intellektuell geprägt, sondern es hilft diesen Menschen und ich würde sogar sagen, es hilft allen Menschen, wenn eine geistige Wahrheit ihnen in einer bestimmten äußeren Form auch vermittelt werden kann. Ganz schlichtes Beispiel, wenn wir mit Menschen zusammen essen, das gibt nochmal eine vertiefte Gemeinschaft. Also ich überlege mir, wann ich Kollegen zum Essen einlade. Das ist immer ein Zeichen für mich jedenfalls dafür, dass ich interessiert bin an einer vertieften Beziehung. Und im Orient ist es ganz klar, also die Gastfreundschaft, die kulminiert sozusagen in einem gemeinsamen Essen dann auch.
Das heißt, es geht Ihnen auch ein Stück um das Rituelle des Glaubens.
Im Grunde genommen ja, weil das, denke ich, auch ein modernes Vorurteil ist, dass die lutherische Reformation oder überhaupt protestantischer Glaube gewissermaßen ritenfrei sei. Das ist nicht der Fall. Luther ist im Grunde genommen, das klingt jetzt ein bisschen altmodisch, ein Gnadenmittelchrist. Also sein Glaube wird genährt von Taufe, Abendmahl und Beichte. Er sagt zum Beispiel, dass es darauf ankommt, im Abendmahl gewiss sein zu können, dass hier wirklich in mit unter Brot und Wein Christus selbst leibhaftig gegenwärtig ist, also dass man ihn sozusagen anfassen kann. Das klingt fast katholisch, da ist fast kein Unterschied.
Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, Sie plädieren für eine Rekatholisierung des evangelischen Christentums oder der evangelischen Spiritualität.
Also jedenfalls für eine Rekatholisierung im ursprünglichen Sinn dieses Wortes, also allumfassend, dass wir als Evangelische an dieser Stelle von Katholiken lernen können, dass Sinnlichkeit, Emotionalität auch zum Glauben dazugehören, weil beides eben ein essentieller Bestandteil unseres Menschseins auch ist.
Mystik ist ja kein rein christliches Phänomen. Denken wir nur an den Sufismus im Islam oder an die Kabbala im Judentum. Können jedoch Menschen, die keinen Gottesglauben haben, auch mystische Erfahrungen machen, etwa Ergriffenheit in der Kunst erleben oder gar in der Liebe? Ist also Mystik am Ende gar kein religiöses, sondern eher ein menschliches, anthropologisches Phänomen für Menschen, die stärker innerlich veranlagt sind?
Dorothee Sölle hat ja in ihrem Alterswerk die Mystik ganz intensiv für sich entdeckt und sie geht davon aus, und ich teile das in gewisser Weise, dass Mystik ein menschliches Existenzial darstellt. Aber das würde etwas über Ihre Frage hinausgehen noch. Ich behaupte ja, dass jeder Mensch solch eine mystische Anlage besitzt.
Und also egal wie religiös er
genau
vorgebildet ist.
Und die Frage ist, ob daraus eine ja stärker mystisch orientierte Lebensführung oder Lebensweise oder also zunächst mal eine mystisch geprägte Frömmigkeit wird. Ich war ja mal Vikar immerhin. Da ist mir aufgefallen, bei vielen Besuchen bei älteren Männern, die den Krieg erlebt haben, aktiv, dass die mir erzählten, dass sie ihre Rettung während des Krieges selbst oder auch im Gefangenenlager bestimmten mystischen Erlebnissen, Lichterscheinungen, also ganz merkwürdige Sachen oder einer inneren Eingebung, einer inneren Stimme verdankten. Das waren alles Männer, die nicht zum Gottesdienst kamen, interessanterweise. Also die nicht gerade heiß religiös temperiert waren.
Gut, man kann natürlich sagen, die standen unter einem gewissen psychischen Druck.
Natürlich, das kann man bei jeder mystischen, jeder spirituellen Erfahrung sagen. Und ich würde ja gar nicht bestreiten, dass jede Glaubenserfahrung auch mit psychologischen Mitteln beobachtet werden kann. Das wäre ja komisch, sonst würde sie ja sozusagen über dem Menschen schweben. Also von daher gesehen, das würde für mich nicht gegen die Echtheit einer mystischen Erfahrung sprechen, dass sie auch mit einem Instrumentarium einer anderen Wissenschaft untersucht werden kann. Ob man dann zum Kern der mystischen Erfahrung damit schon vordringt, das ist eine ganz andere Frage. Meine These ist so, es gibt ein mystisches Existenzial, eine mystische Anlage und die Frage ist, wie weit die dann entfaltet wird, wie ein Mensch das zulässt, ob er auch mit anderen Menschen zusammenkommt, die ihm helfen, diese mystische Erfahrung zu entwickeln. Es ist wie bei einem Musiker. Ich glaube, dass die meisten Menschen singen können. Viele haben eine musikalische Begabung auch. Und dass ein Bach entsteht oder ein Beethoven, das hängt natürlich wesentlich auch davon ab, ob diese Menschen, diese Musiker Leute treffen, die sie auf diesem Weg bestärken und ihnen helfen, diese musikalische Anlage zu entwickeln.
Ich möchte die Frage noch etwas anders stellen, auch noch mal etwas kritischer. Wenn christliche Mystik auf die Innerlichkeit des Menschen und seine Erfahrungen zielt, besteht dann nicht die Gefahr, Religion und Glauben zu verklären, das Fragwürdige oder gar Diabolische an Religion als Pflicht oder mangelnde Toleranz Andersgläubigen gegenüber auszublenden?
Das ist eine Gefahr. Wahrscheinlich nicht nur, aber auch deswegen hat ja eine lange Tradition im Protestantismus, im 19. Jahrhundert vor allem, die Mystik als genuin nicht evangelisch verstanden. Evangelischer Glaube ist durch und durch Ethik. Also in gewisser Weise evangelischer Glaube erschöpft sich in einem ethischen, bestimmten Werten verpflichteten Handeln. Das haben wir ja in einem ziemlich langen Prozess gelernt, spätestens seit 1979, als das Schlusskommuniqué des Weltrats der Kirchen in Nairobi, der Weltversammlung der Fünften, gesagt hat, wir sehnen uns nach einer neuen Spiritualität. Und da heißt es dann im Nachsatz, die ein bestimmtes Handeln, ein Eintreten für Gerechtigkeit beispielsweise, Bewahrung der Schöpfung, mit einer religiösen Innerlichkeit zu verbinden vermag. Wobei sozusagen die religiöse Innerlichkeit geradezu als Inspirationsquelle, Kraftquelle für das ethische Engagement verstanden wird. Also es wäre übel, wenn man das gegeneinander ausspielte wieder, weil ja dann das ethische Handeln, jedenfalls wie es protestantisch verstanden wird, dann gewissermaßen sein Fundament verlieren würde. Und das, was Sie also einfordern, was ich auch meine, dass wesentlich zum evangelischen Glauben dazugehört, dass er in einem Raum der Freiheit existieren kann, nur auf Dauer. Und dass dazu natürlich auch gehört, die Freiheit vom Glauben oder die Freiheit zu einem anderen Glauben. Das ist eine gewisse bittere Pille, die jeder überzeugte Christ schlucken muss und jeder evangelische Christ erst recht, dass zum evangelischen Glauben die Freiheit vom Glauben dazugehören muss. Aber ich würde eben im Hinblick jetzt gerade auch auf religiös unmusikalische oder agnostische Menschen erwarten, dass sie auch die Freiheit zum Glauben ihren Zeitgenossen zubilligen. Sonst wird es wahrscheinlich nicht zu einem friedvollen Zusammenleben auf Dauer kommen können.
Das ist das, was wir vielleicht in dieser Zeit auch ein Stückchen als Lernaufgabe haben, sage ich mal so etwas zusammenfassend. Sie haben auch den Pietismus erforscht, immer wieder. Nikolaus von Graf von Zinzendorf haben Sie schon genannt. Warum ist dann der Pietismus auch in christlichen Kreisen so verpönt? Warum wird er so kritisch gesehen?
Er hat eine gewisse Entwicklung seit seiner Entstehung im 17. und 18. Jahrhundert durchgemacht. Er hat sich immer stärker verengt. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich provokante These, in manchen pietistischen Ohren sicher. Er hat auch einen schweren Ansehensverlust durch das Dritte Reich erlebt, als er ja noch weniger als die Kirchen sich klar von Hitler und dem Nationalsozialismus distanziert hat.
Also es ging um persönliche Frömmigkeit, nicht um ethische Folgerungen.
Im Grunde genommen hat man damals diese sozialethische Dimension des Glaubens vollkommen übersehen. Erst durch Billy Graham und die Lausanner Bewegung.
In dem amerikanischen Prediger, das Maschinengewehr Gottes.
Ja, genau. Der hier in Europa eben auch gewirkt hat, ja weltweit, und eine entsprechende Konferenz ins Leben gerufen hat, ist dem Pietismus, sage ich mal, von außen wieder neues Leben eingehaucht worden. Und das hat dann dazu geführt in den letzten Jahrzehnten, dass er ja doch auch sukzessive von den Ratsvorsitzenden sogar der evangelischen Kirche als essentieller Bestandteil der evangelischen Kirche angesehen worden ist.
Es gibt ja andere, die kritisieren das gerade und sagen, jetzt biedert sich der Protestantismus den Frömmlern an und verschiebt damit die Gewichtung.
Also da habe ich ehrlich gesagt in unserer Kirche keine große Sorge, dass das passieren würde. Aber ich glaube, dass es unserer Kirche gut tut, dass sie eine Minderheit, mehr ist es ja nicht, eine Minderheit in ihren Reihen hat und nicht nur toleriert, sondern willkommen heißt, die gerade diese Intensivform von Spiritualität pflegt. Sobald das ideologisch wird, wird es problematisch. Aber ich kann nicht sehen, dass, also wenigstens in der Breite des landeskirchlichen Pietismus, diese Ideologisierung eine wirkliche Gefahr wäre. Alle diese Politisierungen auch. Also ich meine jetzt diese Parteien, die bibeltreu sind, die haben doch in Deutschland im Grunde genommen eine verschwindend kleine Anzahl von Wählerinnen und Wähler. Also sie spielen im Pietismus auch überhaupt keine Rolle, heißt doch
das. Anders als in Amerika.
Anders als in Amerika.
Stichwort Kirche, Sie haben ein schönes Nebenamt, Professor Dr. Peter Zimmerling, und das noch auf Lebenszeit, Domherr zu Meißen, übertragen durch den sächsischen Landesbischof. Welche Aufgaben oder Verpflichtungen sind denn mit diesem Amt verbunden?
Es ist ein Ehrenamt. Wir sind für, wie ich finde, die größte und schönste Kirche Sachsens neben der Frauenkirche in Dresden zuständig. Das ist ja die alte Bischofskirche, auch der Sitz des Bischofs von Meißen. Da gehört dazu, das geistliche Leben an diesem Dom, die Kirchenmusik zu unterhalten und natürlich auch dieser gotische Dom, der ja auch gebaut worden ist von der Naumburger Domhütte, also auch qualitativ ein architektonisch wichtiges Gebäude, dass das also in Schuss gehalten wird. Und dann gehören so gewisse Ehrenämter dazu oder Ehrenverpflichtungen dazu, aber im Kern geht es darum, dass das Leben am Meißner Dom, seine Kunstwerke, seine Architektur erhalten bleibt.
Ich möchte Sie noch mit einem Zitat konfrontieren, was Sie selbst in Ihrem Buch Evangelische Mystik geschrieben haben. Evangelische Spiritualität kann durch die Mystik die Askese wieder als Chance zur Freiheit entdecken. Askese ist ja eigentlich kein protestantisches Thema. Wie verstehen Sie Askese als einen Gegenimpuls zur modernen Konsum- und Eventgesellschaft?
Interessanterweise ist ja Askese geradezu modern, zumindest was das Fasten betrifft oder inzwischen auch was das Pilgern betrifft. Ich gehe jedes Jahr eine Woche pilgern auf dem Weg nach Santiago, so abschnittsweise, und da fällt mir auf, dass damit eine gewisse Entbehrung verbunden ist. Aber dass ich mich normalerweise nach dieser Woche irgendwie gesünder fühle. Ich war die ganze Woche an der frischen Luft, bin gelaufen, habe mich bewegt und habe nicht zu viel gegessen und getrunken und bin irgendwie lebendiger nach dieser Zeit. Und das ist ja eigentlich, was Askese Menschen vermitteln will, wenn es nicht diese Askese mit dem muffigen Beigeschmack ist, dass sie uns zu mehr Lebendigkeit verhelfen will. Und dieser Wechsel, sag ich mal, zwischen Zurückhaltung etwa im Essen und Trinken und dann feiern können, genießen können. Das ist gerade die Voraussetzung, um genießen zu können. Wenn alles sozusagen einerlei geworden ist, dann wird das Leben auch auf Dauer fad und uninteressant. Ich habe bei Bonhoeffer gelernt, dass ein Mensch, der nicht genießen kann, eigentlich gar kein voller Mensch ist. Und von daher gesehen sehe ich stärker die Askese eine Möglichkeit, zu intensiverem Menschsein zu gelangen. Also auch intensiver genießen, schmecken, fühlen zu können.
Mehr Genuss durch Askese, die Lebendigkeit, das ist, glaube ich, etwas, was wir alle gut gebrauchen können. Auch am Ende dieses SWR2 Zeitgenossengesprächs. Professor Dr. Peter Zimmerling, ich danke Ihnen herzlich.
Bitte sehr.